Michail Bulgakov, Meister und Margarita. Aus dem Russischen von Alexander Nitzberg. Erster Teil.
Kapitel 1. Reden Sie nie mit Unbekannten. Es war Frühling. Eine heiße Dämmerstunde am Patriarchenteich. Zwei Herren zeigten sich. Der erste im grauen Sommeranzug, ein brünetter 40er, klein, rundlich, beglatzt. Seinen recht ansehnlichen Hut hielt er zusammengedrückt in der Falte. Das glatt rasierte Gesicht zierte eine überdimensionale, dunkle Hornbrille. Der zweite, ein junger Mann. Breite Schultern, struppiges, rotes Haar, unter einer weit nach hinten gezogenen Schirmmütze mit Schachmuster. Kariertes Hemd, zerknitterte weiße Hose, schwarze Latschen. Bei dem ersten handelte es sich um keinen geringeren als um Michail Alexandrowitsch Berlioz, den Redakteur einer Literaturzeitschrift von Format und Vorstandsvorsitzenden der wohl größten Moskauer Autorenvereinigung, abgekürzt Masolit. Bei seinem jungen Begleiter um den Dichter Iwan Nikolajewitsch Panirjow, welcher sich hinter dem Pseudonym Bezdomny obdachlos verbarg. Im Schatten aufgrünender Linden angelangt, eilten die Schriftsteller geradewegs zu dem bunten Bütchen mit der Aufschrift Bier und Säfte. Nun wäre es angebracht, auch schon die erste Absonderlichkeit dieses unseligen Maiabends zu erwähnen. Nicht nur am Bütchen, nein, auf der gesamten Allee, die parallel zur Malaya Bronnaya verlief, war nicht ein einziger Mensch zu sehen. Zu einer Stunde, die jedes Luftholen schier unmöglich zu machen schien und die Sonne, die ganz Moskau zum Sieden gebracht hatte, aus dem trockenen Dunst herausfallen und irgendwo abseits vom Gartenring verschwinden ließ, suchte keine Sterbensseele Zuflucht unter diesen Bäumen. Erholte sich niemand auf dieser Parkbank, war die Allee wie ausgestorben. »Einen Sprudel«, verlangte Berlioz.
»Hammer nicht.«
»Ein Sprudel also.«
»Hammer nicht.«
Die Frau aus dem Bütchen setzte weiß Gott warum eine beleidigte Miene auf.
»Oder ein Bier.«
»Kriegen wir erst am Abend rein.«
»Was habt ihr denn?«
»Aprikosenbrause, ist aber warm.«
»Von mir aus, her damit, her damit.«
Die Aprikosenbrause schwoll an, zu üppig gelbem Schaum, schon roch's nach Shampoo. Die Schriftsteller tranken aus und wurden augenblicklich vom Schluck aufgeschüttelt. Da ereignete sich sogleich die nächste Absonderlichkeit, welche diesmal ganz allein Berlioz betraf. Sein Schluck auf legte sich schlagartig. Das Herz machte einen Ruck. Er wurde bleich und wischte sich die Stirn mit einem Tuch.
»Nanu, was war denn das jetzt?«
»Sieht mir ja überhaupt nicht ähnlich«, dachte er. Da verdichtete sich die heiße Luft. Und aus eben dieser Luft wob sich ein Herr zusammen, von äußerst merkwürdiger Gestalt übrigens. Auf dem kleinen Kopf ein Reitercap, karierter Anzug, gestutzt, nur halt aus Luft gemacht. Der Statur nach ein Lulatsch, aber unvorstellbar hager, in den Schultern schmal und die Visage nebenbei bemerkt rattenfrech. Berlioz wurde noch bleicher, bekam Glubschaugen.
»Her damit!«
»Deit! Deit! Deit!«
»Hammer nicht!«
»Давайте! Давайте! Пиво есть!« «Нарзану! Нарзану нету!»
Oder ein Bier?
A piva jest?
Piva privizut k vechuru.
A sto jest? Давайте, давайте, давайте.
Bier erst abends wieder.
Ein Bier. Давайте, давайте, давайте.
Pfui Teufel.
Das gibt's doch nicht.
Doch leider gab es das sehr wohl. Und der lange durchschimmernde Kerl vor ihm baumelte freischwebend hin und her. Da packte Berlioz ein solches Entsetzen, dass er die Augen schloss. Als er sie wieder öffnete, war alles vorbei. Vom Spuk keine Spur. Der Karierte verschwunden.
Weißt du, Iwan, um ein Haar hätte ich jetzt einen Hitzschlag bekommen. Hab schon beinahe halluziniert.
Er fächelte sich mit dem Tuch Luft zu. Tja, und dann setzte er die vom Brausetrinken unterbrochene Rede fort. Die Rede handelte von Jesus Christus.
Der Redakteur hatte nämlich beim Dichter für die nächste Buchedition seiner Zeitschrift ein großes antireligiöses Poem in Auftrag gegeben. Ein solches Poem hatte Iwan Nikolajewitsch denn auch geschrieben, sogar in Rekordzeit. Nur, dass es den Redakteur überhaupt nicht zufriedenstellte. Jetzt wollte Berlioz dem Dichter klarmachen, es kommt nicht darauf an, wie Jesus als Mensch ist, böse oder gut, sondern einzig darauf, dass es ihn als Person überhaupt nicht gibt.
Es gibt keine östliche Religion, in der ein Gott ohne die obligatorische, unbefleckte Geburt zur Welt käme.
Alle Erzählungen über ihn sind Hirngespinste, Mythen eben.
So haben die Christen nichts Neues erfunden und ihren Jesus, den es in Wirklichkeit gar nicht gab, auf gleiche Weise erschaffen. Und genau darauf sollte der Hauptakzent gesetzt werden.
Berlioz hoher Tenor hallte in der leeren Allee. Und je weiter sich Michail Alexandrowitsch in Abgründe wagte, in die sich nur ein besonders gebildeter Mensch hineinwagen würde, ohne Angst, sich den Hals zu verrenken, desto mehr erfuhr der Dichter an interessanten und nützlichen Details. Und just in dem Augenblick, in dem Michail Alexandrowitsch dem Dichter über Fitzli Putzli erzählte und wie dieser von den Azteken aus Teig geknetet worden war, zeigte sich in der Allee der erste Mensch. Der Besagte trug einen teuren grauen Anzug und ausländische Pantoletten von exakt gleicher Farbe. Das graue Barett war keck auf die Seite gezogen, der Spazierstock mit schwarzer Pudelschnauze unter den Arm geklemmt. Nachdem er die Bank mit dem Redakteur und dem Dichter passiert hatte, schielte der Fremde in deren Richtung, blieb stehen und machte es sich plötzlich auf einer benachbarten Bank bequem, keine zwei Schritte von den Freunden entfernt. »Ein Deutscher«, sagte sich Berlioz.
»Das ist ein Engländer.« So heiß wird in seinen Handschuhen.
Also du, Iwan, hast zum Beispiel sehr gut und sehr bissig Jesu Geburt skizziert, die Geburt eines Gottessohns. Der Witz aber ist, dass es bereits vor Jesus eine stattliche Reihe von Gottessöhnen gab, nur dass keiner von ihnen jemals gelebt hat, einschließlich Jesus. Es ist darum wichtig, dass du anstatt die Geburt und die Krippenszene zu schildern, absurde Gerüchte über diese Geburt beschreibst. Sonst sieht es dank deiner Erzählung so aus, als wäre er ja wirklich geboren worden.
An dieser Stelle unternahm Bestomny einen Versuch, den quälenden Schluckauf loszuwerden und hielt den Atem an. Da erhob sich der Fremde und schritt geradewegs auf die Schriftsteller zu.
»Ich bitte Sie vielmals um Vergebung, dass ich ohne Sie zu kennen so dreist bin. Darf ich Platz nehmen?«
Er setzte sich geschickt zwischen die beiden.
»Habe ich richtig gehört, Sie behaupten, dass Jesus nicht existierte?«
Der Fremde richtete auf Berlioz sein linkes, grünes Auge.
»Sie haben ganz richtig gehört. Das waren meine Worte.«
»Und Sie sind mit Ihrem Gesprächspartner einer Meinung?«
»Aber 100%.«
»Das ist ja entzückend.« Der ungebetene Gast blickte sich weiß Gott weshalb verstohlen um.
»Entschuldigen Sie meine Aufdringlichkeit. Ich habe verstanden, Sie glauben darüber hinaus auch nicht an Gott. Dann sind Sie wohl Atheisten?«
»In unserem Land ist Atheismus kein Grund zum Staunen«, sagte Berlioz mit diplomatischem Takt.
»Ein Großteil unserer Bevölkerung hat seit langem und sehr bewusst damit aufgehört, den Ammenmärchen von Gott noch Glauben zu schenken.«
Jetzt legte der Fremde aber folgende Nummer hin. Er stand auf, schüttelte dem verblüfften Berlioz die Hand und sagte dabei, »Danke.«
»Ich möchte Ihnen meinen innigsten Dank aussprechen.«
»Wofür denn das?«
»Für diese überaus wichtige Information, die mir, einem Reisenden, außerordentlich interessant erscheint.«
»Nein, ist doch kein Engländer. Woher kann der eigentlich so gut Russisch? Außerordentlich interessant.«
»Gestatten Sie mir aber eine Frage«, begann nach unruhigem Schweigen der ausländische Gast.
»Wohin mit den Gottesbeweisen? Von denen gibt es ja bekanntlich ganze 5.«
»Sind längst ad acta gelegt von der Menschheit. Sie werden mir doch zustimmen, dass es im rationalen Bereich keinen Beweis für die Existenz Gottes geben kann.«
Und der Ausländer rief, »Na bravo!«
»Bravissimo. Der Beweis von Kant ist ebenfalls wenig überzeugend.«
Berlioz redete weiter und fragte sich dabei, Wer ist das?
Und warum spricht er so fabelhaft Russisch?
Diesen Kant müsste man eigentlich am Schlawittchen packen und für derlei Beweise nach Sibirien schicken.
Genau, genau. Das grüne, Berlioz zugewandte Auge erglänzte.
Da gehört er hin. Was habe ich beim Frühstück auf ihn eingeredet? Mit Verlaub, mein lieber Professor, welch ein Schmarrn. Also nicht, dass es dumm wäre, ganz im Gegenteil, nur eben viel zu abgehoben. Man wird sie auslachen.
Berlioz machte große Augen.
Beim Frühstück? Mit Kant? Was faselt er bloß?
Dennoch, wenn es nun Gott nicht gibt, wer, möchte ich wissen, lenkt die Geschicke des Menschen und überhaupt dieser Welt?
Na, der Mensch selbst.
Bei allem Respekt. Gestatten Sie mir die Frage, wie der Mensch etwas lenken kann, wenn er, ganz zu schweigen von seiner Unfähigkeit, einen wie auch immer gearteten Plan für die lächerlich kurze Frist von nur, sagen wir, 1000 Jahren zu erstellen, wenn er nicht in der Lage ist, seinen eigenen morgigen Tag im Voraus zu verwalten. Im Ernst? Eben beschließt er, nach Kislowodsk zu verreisen. Ist ja auch keine große Sache, nicht wahr? Doch ist er nicht einmal mehr dazu fähig, weil er aus Gott weiß welchem Grund plötzlich ausrutscht und schwupps unter eine Trambahn gerät. Sie werden mir doch nicht erzählen wollen. Er habe es selber so beschlossen.
Mit größter Aufmerksamkeit hatte Berlioz dem unschönen Bericht gelauscht.
Er ist kein Ausländer. Er ist kein Ausländer. Wer aber ist das, wenn ich mal fragen darf?
Ich sehe, Sie möchten gern rauchen. Welche Marke darf es sein?
Als könnte ich's mir aussuchen.
Welche Marke?
Nascha Marka. Und?
Bestomny antwortete genervt. Der Unbekannte zog augenblicklich ein Zigarettenetui aus der Tasche hervor und bot es an.
Nascha Marka.
Also doch ein Ausländer. Teufel aber auch.
Tja, Menschen sind nun mal sterblich. Aber das allein wäre halb so schlimm. Wirklich übel ist nur, dass sie manchmal von jetzt auf gleich sterblich sind. Das ist der Trick dabei. Und nicht einmal sagen können, was sie heute Abend zu tun gedenken.
Jetzt holte Berlioz zum Gegenschlag aus.
Also, das scheint mir doch reichlich übertrieben. Was ich heute Abend zu tun gedenke, ist mir einigermaßen klar. Vorausgesetzt, mir fällt auf der Bronner ja kein Ziegelstein auf den Kopf.
Ein Ziegelstein, unterbrach der Fremde mit dem Brustton der Überzeugung.
Nein, nein, ein Ziegelstein kann Ihnen nicht gefährlich werden. Sie sterben eines anderen Todes.
Und Sie wissen vielleicht auch welchen.
Dann nuschelte der Ausländer. Sowas wie 1, 2, Merkur im zweiten Haus, der Mond ist fort, 6, ein Unglück, der Abend, 7. Und verkündete laut und froh,
Ihnen wird der Kopf abgeschnitten.
Bestomny glotzte den respektlosen Fremden wild und hasserfüllt an. Und Berlioz fragte mit schiefem Lächeln,
Und von wem? Von unseren Feinden, von Interventen.
Nein, nichts dergleichen. Von einer russischen Frau, einer Komsomolzin.
Sie verzeihen, das klingt ziemlich unwahrscheinlich.
Auch ich bitte vielmals um Verzeihung, gab der Ausländer zur Antwort. Und dennoch ist es so.
Was werden Sie heute Abend tun, wenn's kein Geheimnis ist?
Als erstes gehe ich zu mir nach Hause auf die Gartenstraße und dann um 10 findet in der Masolit eine Besprechung statt. Da führe ich den Vorsitz.
Nein, das ist absolut ausgeschlossen.
Und wieso?
Wieso? Weil Anuschka das Sonnenblumenöl bereits gekauft hat. Und nicht nur bereits gekauft, sondern es auch schon verschüttet hat. Die Besprechung fällt also aus.
Nun wurde es unter den Linden verständlicherweise still.
Was denn für Sonnenblumenöl?
Pardon, ich verstehe nicht. Wer um alles in der Welt ist Anuschka?
Hatten Sie, Freundchen, schon mal die Gelegenheit, eine Klinik für Geistesgestörte aufzusuchen?
Iwan, stieß Michail Alexandrowitsch leise aus. Doch der Fremde schien überhaupt nicht beleidigt und lachte nur heiter.
Gewiss, und zwar oft. Bin schon ziemlich herumgekommen. Leider habe ich es verpasst, mir vom Professor erklären zu lassen, was Schizophrenie ist. Sie müssen es ihn schon selbst fragen, lieber Iwan Nikolajewitsch.
Woher kennen Sie meinen Namen?
Ich bitte Sie, Lieber Iwan Nikolajewitsch, wer kennt Sie nicht?
Bei diesen Worten zog der Fremde die gestrige Ausgabe der Literaturnaja Gazeta aus der Tasche heraus, und Iwan Nikolajewitsch konnte gleich auf der Titelseite sein Bild erkennen und darunter ein von ihm höchstpersönlich verfasstes Gedicht. Entschuldigung.
Könnten Sie hier warten?
Sagte Iwan, und sein Gesicht verdunkelte sich.
Ich hätte jetzt ganz gerne meinen Kumpel gesprochen.
Nur keine Umstände. Ich bin überhaupt nicht in Eile.
Jetzt hör mir gut zu, Mischa, begann der Dichter eilig im Flüsterton, nachdem er Berlioz zur Seite geführt hatte.
Der da ist überhaupt kein Tourist. Das ist ein Spion. Ein russischer Emigrant, der sich bei uns eingeschlichen hat.
Meinst du wirklich? Hauchte Berlioz besorgt und dachte sich dabei im Stillen, verdammt, er hat recht.
Wenn ich's dir doch sage. Der macht absichtlich einen auf Deppert, um irgendwas auszuhorchen. Du hast doch gehört, wie gut der Russisch kann. Los, halten wir ihn auf, sonst haut er noch ab.
Und der Dichter ergriff Berlioz am Arm und zog ihn zur Bank. Der Fremde saß nicht, sondern stand neben ihr und hielt in der Hand irgendein Büchlein mit dunkelgrauem Einband, einen festen Umschlag aus gutem Papier und eine Visitenkarte.
»Ich bitte vielmals um Vergebung, aber im Eifer unseres Disputs habe ich es ganz versäumt, mich vorzustellen. Hier meine Karte, mein Pass, sowie die Einladung nach Moskau als Sachverständiger.«
»Zum Teufel, er hat's gehört«, dachte Berlioz und gab mit einer höflichen Geste zu verstehen, dass es nicht nötig sei, die Papiere vorzuzeigen. Alle drei nahmen erneut auf der Bank Platz.
»Sie sind als Sachverständiger zu uns eingeladen worden.«
»Ja, als Sachverständiger.«
»Und Sie sind ein Deutscher?« erkundigte sich Bestomny.
»Sie meinen mich? Ja, ich denke, ich bin ein Deutscher.«
»Sie sprechen ganz schön doll Russisch.«
»Oh, ich beherrsche ziemlich viele Sprachen.«
»Und Ihr Fachgebiet?«
»Ich bin Spezialist für schwarze Magie.«
Der Professor winkte sie näher, und als sich die beiden zu ihm beugten, flüsterte er:
»Sie sollten wissen, Jesus hat sehr wohl existiert.«
»Sehen Sie, Herr Professor, wir vertreten in dieser Frage einen anderen Standpunkt.«
»Es bedarf keiner anderen Standpunkte. Er hat existiert und schloss aus.«
»Dennoch müsste man's doch irgendwie beweisen.«
»Man muss auch gar nichts beweisen. Ganz einfach. Im weißen Gewand, blutig umbordet, trat mit schlurfendem Reiterschritt am frühen Morgen des 14. Tages im Frühlingsmonat Nisan.«
Глава вторая. Понтий Пилат.
Понтиус Пилатус, Kapitel 2.
В белом плаще.
Im weißen Gewand. С кровавым подбоем шаркающей кавалерийской походкой.
Ранним утром 14 числа весеннего месяца Нисан. Крытую колоннаду между двумя крыльями дворца Ирода Великого вышел прокуратур Иудеи Понтий Пилат.
Понтий Пилат.
Понтиус Пилатус, штатхальтер Иудеяс.
Понтиус Пилатус trat aus dem Palast von Herodes dem Großen.
О, боги, боги!
О!
О, ihr Götter, warum straft ihr mich so? За что вы наказываете меня?
Kapitel 2. Pontius Pilatus. Im weißen Gewand blutig umbordet, trat mit schlurfendem Reiterschritt am frühen Morgen des 14. Tages im Frühlingsmonat Nisan unter das Dach der Säulenhalle zwischen zwei Flügeln des Palastes von Herodes dem Großen, der Statthalter Judäas, Pontius Pilatus. Wenn es etwas gab, was der Statthalter hasste, dann den Geruch von Rosenöl. Nun, dieser Tag versprach nichts Gutes, denn seit dem Sonnenaufgang roch es danach. Ja, ohne Zweifel, da ist es schon wieder das unbesiegbare, schreckliche Siechtum. Hemikrania, wovon der halbe Kopf schmerzt. Dagegen ist kein Kraut gewachsen. Ich versuche, den Kopf nicht zu bewegen. Auf das Bodenmosaik vor dem Brunnen war schon ein Sessel gestellt.
Darin nahm der Statthalter blindlings Platz und streckte die Hand zur Seite aus. In diese Hand legte der Sekretär voller Hochachtung ein Stück Pergament hinein. Unfähig, der schmerzhaften Gesichtskrämpfe Herr zu werden, streifte der Statthalter nun das Schreiben mit schrägem, flüchtigem Blick, gab das Pergament dem Sekretär zurück. »Man bringe den Häftling her«, und sogleich führten zwei Legionäre durch die Gartenanlage unter die Säulen der Galerie einen Mann von ungefähr 27 Jahren und stellten ihn vor den Statthalter. Jener schwieg eine Weile und fragte dann leise auf Aramäisch,
»Dann hast du also das Volk angestiftet, den Tempel von Jerschalaim zu zerstören?«
Der Statthalter saß wie versteinert, um seinen vom Höllenschmerz flammenden Kopf auf gar keinen Fall zu bewegen. »Guter Mensch, glaub mir...«
»Guter Mensch? Du irrst dich!«
Und ergänzte im gleichen Tonfall,
»Centurio Rattenschreck zu mir! Rattenschreck! Centurio!«
Auf der Galerie schien es dunkler geworden zu sein, als Centurio Marcus von der ersten Zenturie, besser bekannt als Rattenschreck, vor den Statthalter trat. Rattenschreck war einen Kopf höher als der größte Soldat der Legion und so breitschultrig, dass er die noch niedrig stehende Sonne ganz und gar überschattete. »Der Delinquent nennt mich einen guten Menschen.«
»Führt ihn für einen Moment hinaus.«
»Bringt ihm bei, wie er mich anzusprechen hat.«
»Aber alles noch dran lassen.«
Der Statthalter verspürte einen Wunsch, sich hochraffen, die Brise gegen seine Schläfe wehen lassen und so verharren. Aber auch das wird nicht helfen. Nachdem Rattenschreck nun den Gefangenen aus der Säulenhalle in den Garten geführt hatte, nahm er dem Legionär, der vor dem Sockel einer Bronzestatue postiert war, die Peitsche ab, holte ganz sachte aus und versetzte dem Häftling einen Hieb auf die Schultern. Die Bewegung des Centurio war eher lässig und mühelos gewesen, doch der Gefesselte stürzte blitzartig zu Boden, als hätte man ihm die Beine abgehackt, verschluckte sich an Luft, die Farbe wich von seinem Gesicht und der Sinn erlosch in den Augen. Leicht wie einen leeren Sack schwang Marcus mit links den Gefallenen hoch, stellte ihn auf die Beine und sagte näselnd, wobei er die aramäischen Wörter schlecht aussprach, »Den römischen Statthalter nur mit Hegemon anreden, ansonsten nichts sagen.«
»Stramm stehen! Oder soll's noch mehr geben?«
»Ich habe verstanden. Schlage mich nicht.« Eine Minute später stand er erneut vor dem Statthalter. »Name? Wessen?« reagierte der Häftling beflissen.
»Mein eigener ist mir bekannt.«
»Stell dich nicht dümmer an, als du bist. Dein Name? Jeschua. Und wie noch geheißen? Hanosri. Dein Wohnsitz?« »Ich habe keinen festen Wohnsitz«, sagte der Häftling verlegen. »Ich ziehe von Stadt zu Stadt.«
»Mit anderen Worten, ein Landstreicher. Verwandte?«
»Keine. Ich bin allein in der Welt.« »Kannst du lesen und schreiben?« »Kann ich.« »Und beherrscht noch eine weitere Sprache außer Aramäisch?« »Ja, Griechisch.« Schon hob sich das geschwollene Lid. Die vom Schleier des Leids verhüllte Pupille starrte den Häftling an. Die andere blieb bedeckt. Pilatus begann auf Griechisch. »Dann hast du also vorgehabt, das Tempelgebäude zu zerstören und das Volk dazu angestiftet? Nein, guter... Nein, Hegemon, in meinem gesamten Leben habe ich niemals daran gedacht, das Tempelgebäude zu zerstören oder jemanden zu dieser sinnlosen Tat anzuregen.« Verwunderung zeigte sich im Gesicht des Sekretärs, der am niedrigen Tisch gekrümmt saß und die Aussagen mitschrieb. Er hob den Kopf, beugte ihn aber sogleich wieder über das Pergament. »Zum Feiertag strömen in dieser Stadt ganze Horden unterschiedlichsten Volks zusammen. Darunter sind Magier, Astrologen, Wahrsager und Meuchelmörder, manchmal auch Lügner, du zum Beispiel.«
»Ja, du! Hier steht es doch, schwarz auf weiß. Hetzte das Volk auf, den Tempel zu zerstören. So bezeugen's die Menschen.«
»Diese guten Menschen«, sagte der Gefangene, fügte eilig hinzu, »Hegemon, sind ungebildet und bringen meine Worte ganz durcheinander und alles nur, weil er das, was ich sage, falsch aufschreibt.« »Ich wiederhole, und zwar zum letzten Mal. Hör auf, dich verrückt zu stellen, Halunke. sagte Pilatus eintönig weich.
Hör auf! Von dem, was du sagst, ist nicht viel aufgeschrieben worden. Doch dies Wenige reicht aus, um dich an den Galgen zu bringen.
Nein, nein, Hegemon, es geht einer umher mit einem Stück Ziegenpergament und schreibt unaufhörlich. Aber nichts von dem, was darin geschrieben steht, hätte ich jemals gesagt. Pilatus fasste mit der Hand an die Schläfe.
Er heißt wie?
Levi Matthäus, erklärte der Gefangene gern. Er war Steuereintreiber. Ich traf ihn zum ersten Mal an einem Weg in Betfage, dort, wo der Feigengarten endet, und kam mit ihm ins Gespräch. Anfangs schien er abweisend, beleidigte mich sogar. Doch nachdem er mich angehört hatte, taute er langsam auf, warf endlich das Geld auf den Weg und sagte, er würde mit mir ziehen.
Oh, Jerschaleim, was erfährt man nicht alles in dieser Stadt?
Pilatus lächelte schief mit einer Wange, legte seine gelben Zähne frei.
Ein Steuereintreiber warf das Geld auf den Weg.
Die einfachste Sache wäre jetzt wohl, den kauzigen Missetäter von der Galerie fortscheuchen. Dazu nur zwei Wörter aussprechen, hängt ihn. Die Eskorte fortscheuchen, aus der Säulenhalle ins Innere des Palastes treten. Das Zimmer abdunkeln lassen. Aufs Lager sinken, kaltes Wasser verlangen. Mit klagender Stimme Banga den Hund herbeirufen, zusammen mit ihm die Hemikrania beweinen. Und Gift.
Daran blühte verlockend und kurz im Krankenkopf des Statthalters auf. »Levi Matthäus?« fragte der Kranke heiser und schloss die Augen. »Ja, Levi Matthäus«, wehte die hohe, ihn quälende Stimme an ihn heran. »Was genau? Aber hast du dem Volk auf dem Markt vom Tempel erzählt?«
Die Stimme des Antwortenden schien sich in Pilatos Schläfe hineinzubohren, eine schier unerträgliche Qual.
Was genau?
Ich, Hegemon, lehrte, der Tempel des alten Glaubens würde zerfallen, doch ein neuer Tempel der Wahrheit würde erstehen. Ich redete so, damit es deutlicher wäre. Warum hast du, Landstreicher, das Volk auf dem Markt empört, indem du von Wahrheit sprachst?
Warum? Was ist denn Wahrheit? Oh, ihr Götter!
Oh, Borgi, Borgi!
Oh!
Oh, ihr Götter, warum straft ihr mich so? За что вы наказываете меня?
Ihr Götter, ich stelle lauter unnütze Fragen bei dem Verhör. Mein Verstand versagt mir den Dienst.
Ihr Götter! Die Wahrheit ist zunächst einmal, dass du Kopfschmerzen hast. So starke Kopfschmerzen, dass du kleinmütig sterben willst. Es zehrt an deinen Kräften, du bist nicht einmal mehr fähig, an irgendetwas zu denken und träumst nur von deinem Hund, dem offenbar einzigen Wesen, an dem du noch hängst. Doch deine Qualen sind gleich zu Ende, dein Kopfschmerz legt sich.
Da richtete sich der Statthalter auf, fasste den Kopf mit den Händen und sein gelbliches, glatt rasiertes Gesicht offenbarte blankes Entsetzen.
Während der Sekretär längst aufgehört hatte, mitzuschreiben und nunmehr wie eine Gans den Hals reckte, bemüht, sich kein einziges Wort entgehen zu lassen. »Siehst du, schon ist alles vorbei«, sagte der Häftling und schaute Pilatus wohlwollend an. »Ich würde dir raten, Hegemon, den Palast für eine Weile zu verlassen« und dir ein klein wenig die Füße zu vertreten. Irgendwo in einem der Gärten dort auf dem Ölberg. Es wird gewittern. Der Gefangene wandte sich etwas ab und blickte zur Sonne, die ihn blendete, aber später am Abend. Ich würde dich gern begleiten. Ich habe da ein paar neue Gedanken, die, wie ich meine, auch dich interessieren könnten. Der Sekretär wurde bleich wie der Tod und ließ die Rolle zu Boden fallen. Wie absonderlich wird wohl der Jähzorn des reizbaren Statthalters ausfallen, angesichts dieser ungeheuerlichen Dreistigkeit des Gefangenen.
Löst ihm die Fesseln!
Nun gut, sei's drum. Du behauptest also, du hättest niemanden aufgerufen, den Tempel zu zerstören oder niederzubrennen oder auf sonstige Art zu vernichten. Ich sage es noch einmal, Hegemon. Ich habe keinen zu solcherlei Handlungen aufgerufen. Sehe ich etwa aus wie ein Schwachsinniger? Du siehst in der Tat nicht aus wie ein Schwachsinniger. Der Statthalter lächelte irgendwie unheilvoll. Schwöre, dass dem nicht so war. Und worauf soll ich schwören? Auf dein Leben zum Beispiel? Dafür ist es auch höchste Zeit, denn schließlich hängt es an einem seidenen Faden.
Na los! Schwöre!
Du glaubst doch nicht, Hegemon, du hättest es aufgehängt? Pilatus erbebte und antwortete durch die Zähne, immerhin kann ich den Faden durchtrennen. Auch darin täuschst du dich. Eines steht fest, und du wirst mir zustimmen, dass ihn nur jener durchtrennen kann, der ihn aufgehängt hat. Ja, ja, grinste Pilatus. Jetzt hege ich keinen Zweifel daran, dass all die müßigen Gaffer von Jerschalaim dir auf Schritt und Tritt folgten. Ich weiß nicht, wer deine Zunge aufgehängt hat, doch hängt sie recht gut.
Aber kennst du einen, der Dismas heißt? Außerdem einen Gestas und schließlich einen gewissen Baraban?
Dismas, Gestas und Baraban.
Dismas, Gestas, Baraban. Ganuzri.
Ganuzri.
Kennst du einen?
Nein, diese guten Menschen kenne ich nicht. Wirklich? Wirklich. In diesem Moment flatterte in die Säulenhalle flugs eine Schwalbe herein. Sie beschrieb einen Kreis unter der goldenen Decke, kam nieder und streifte mit ihrer spitzen Schwinge schon beinahe das Antlitz der kupfernen Statue in einer der Nischen. Dann verschwand sie hinter dem Kapitell. Vielleicht hatte sie vorgehabt, dort ein Nest zu bauen. Doch während sie flog, bildete sich im nunmehr klaren und leichten Kopf des Statthalters eine Formel mit folgendem Wortlaut. Der Hegemon hat den Fall des umherziehenden Philosophen Jeschua, auch bekannt als Hanosri, eingehend untersucht. Der Tatbestand eines Rechtsbruchs liegt nicht vor. Der umherziehende Philosoph ist ganz offenbar geistesgestört. In Anbetracht dessen wird der Statthalter das Todesurteil des kleinen Synedrions nicht bestätigen, weil jedoch die närrischen, phantasmagorischen Reden Hanosris in Jerschalaim Anstoß erregen könnten, entfernt der Statthalter Jeschua aus Jerschalaim und ordnet an, ihn in Caesarea Stratonis am Mittelmeer einzukerkern, das heißt in des Statthalters eigener Residenz. Er brauchte es nur noch dem Sekretär zu diktieren. Die Schwingen der Schwalbe schnauften über dem Kopf des Hegemons, der Vogel flitzte ans Brunnenbecken und eilte ins Freie hinaus. Der Statthalter hob den Blick zum Gefangenen, neben ihm eine strahlende Wolke von Staub.
»Ist das alles, was gegen ihn vorliegt? Ist das alles?«
»Nein, leider nicht«, gab der Sekretär überraschenderweise zur Antwort und reichte Pilatus ein weiteres Pergament. »Was denn noch?«, fragte Pilatus mit Stirnrunzeln. Nachdem er das ihm übergebene Schriftstück gelesen hatte, veränderte sich sein Gesicht noch mehr.
»Das Blut war an all dem schuld. Es strömte. Es trommelte gegen die Schläfen. Und das Sehvermögen. Was ereignete sich mit ihm? Der Kopf des Häftlings driftete fort, während an seiner Stelle ein neuer erstand. Ein kahler Kopf und darauf eine goldene Krone mit spärlichen Zacken.
Und das Gehör, wie sonderbar. Es erlauschte von weit her Drometen, gedämpft und drohend, und dann, überaus deutlich, eine näselnde Stimme, selbstherrlich die Worte dehnend,
»Paragraph Majestätsbeleidigung«.
Pilatus riss sich zusammen, vertrieb den Spuk.
Majestätsbeleidigung.
Sag mal, Herr Nosri, hast du irgendwann einmal vom großen Cäsar geredet? Kennst du einen gewissen Judas von Kirjat? Und was genau hast du ihm vom Cäsar erzählt, wenn du ihm überhaupt etwas vom Cäsar erzählt hast? Es war so, fing der Häftling mit Freude an zu berichten, vorgestern Abend lernte ich am Tempel einen jungen Mann kennen. Er nannte sich Judas und war aus Kirjat. Er lud mich in sein Haus in der unteren Stadt ein und gab mir zu speisen. Ein guter Mensch? Ein sehr guter Mensch und sehr wissbegierig, bestätigte der Gefangene. Er zeigte großes Interesse an meinen Gedanken und empfing mich in aller Gastlichkeit. Und weiter? Und weiter nichts, sagte der Häftling. Es kamen auf einmal Menschen hereingelaufen, sie fesselten mich und steckten mich ins Gefängnis. Der Sekretär, bemüht, sich kein Wort entgehen zu lassen, kritzelte rasch die Sätze aufs Pergament. Es gibt und gab in der Welt keine größere oder schönere Macht als die des Kaisers Tiberius.
Ja, Tiberius. Und du, verrückter Verbrecher, bist der Letzte, der über sie zu urteilen hat.
Aus irgendeinem Grund sah der Statthalter nun den Sekretär und die Eskorte hasserfüllt an. Und Pilatus schrie auf: Die Eskorte fort von der Galerie!
Weg mit euch!
Lasst mich mit dem Verbrecher allein. Es handelt sich um eine Staatsangelegenheit. Die Eskorte erhob ihre Speere und schritt maßvoll mit den beschlagenen Kaligen klappernd von der Galerie in den Garten. Der Eskorte folgte der Sekretär. Das Schweigen dort auf der Galerie wurde eine Zeit lang nur vom Gesang des Brunnenwassers gestört. Pilatus sah die flüssige Schale über dem Röhrchen schwellen, ihren Rand sich krümmen und in winzigen Rinnsalen niederströmen. Als erster ergriff der Gefangene das Wort. »Ich merke schon, was ich dem Jüngling aus Kirjat sagte, zieht irgendwie böse Folgen nach sich. Auch befürchte ich, Hegemon, dass ihm ein Unglück geschieht, und er tut mir aufrichtig leid. Und ich denke«, entgegnete ihm der Statthalter mit seltsamem Lächeln, »ich denke, es gibt noch jemanden in der Welt, und er sollte dir wesentlich mehr leid tun als Judas von Kirjat, weil es ihm sehr viel schlimmer ergehen wird als Judas. Aber wie dem auch sei, Markus Rattenschreck, ein überzeugter und eiskalter Schlechter. Die Leute, die dich für all deine Predigten prügelten, Dysmas und Gestas, zwei Wegelagerer, die zusammen mit ihren Spießgesellen vier Soldaten erdolchten, und schließlich Judas, ein schmutziger Denunziant, sie alle sind gute Menschen, nicht wahr?« »Ja«, gab der Häftling zur Antwort. »Und das Reich der Wahrheit wird kommen.« »Wird kommen, Hegemon«, sagte Jeschua tief überzeugt. »Es wird niemals kommen«, schrie Pilatus mit einer so schrecklichen Stimme, dass Jeschua zurückwich.
»Verbrecher! Verbrecher! Verbrecher!«
»Verbrecher! Es wird niemals kommen. Jeschua Hanosri, glaubst du an irgendwelche Götter?«
»Gott ist nur einer, an ihn glaube ich.« »Dann bete zu ihm und bete gut. Wobei es dir aber nicht wirklich mehr hilft, verfluchte Stadt. Hätte man dich vor deinem Treffen mit Judas von Kirjat erstochen, es wäre wohl besser gewesen. Lass mich doch einfach laufen, Hegemon. Man will mich töten.« Pilatus' Gesicht verzog sich im Krampf. Dann richtete er auf Jeschua seine geschwollenen, mit roten Äderchen übersäten Augen. »Unglücklicher! Meinst du im Ernst, ein Vertreter des Römischen Reiches würde einen Mann freilassen, der das verkündet, was du verkündest? Ihr Götter! Ihr Götter! Soll ich vielleicht so enden wie du? Nein, deine Gedanken teile ich nicht. Und darum höre, solltest du von diesem Moment an auch nur ein Wort zu jemandem sagen, dann sieh dich vor. Jawohl, dann sieh dich vor.« Pilatus brüllte: »Mund halten!« und warf einen wütenden Blick der Schwalbe nach, die erneut auf die Galerie geflitzt war.
»Mund halten! Sieh dich vor!
Her zu mir!«
Und nachdem der Sekretär und die Eskorte ihre Plätze wieder eingenommen hatten, erklärte der Statthalter: »Das Todesurteil des kleinen Sinedrions für den Verbrecher Jeschua Hanosri werde von ihm bestätigt.« Und der Sekretär notierte die Worte des Statthalters. Die Sonne, die an jenen Tagen Jerschalaim mit unbändiger Wut schmoren ließ, hatte noch nicht einmal ihren höchsten Punkt erreicht, als auf der obersten Gartenterrasse vor den zwei weißen marmornen Löwen, welche die Treppe bewachten, der Statthalter mit dem amtierenden Ältesten des Sinedrions, dem hohen Priester von Judäa, Josef Kaiphas, zusammentraf. Im Garten war es still. Doch aus der Säulenhalle in die lichtüberströmte und palmenbewachsene obere Gartenanlage getreten, erlauschte der Statthalter mit feinem Gehörsinn fern und tief dort, wo die steinerne Mauer die unteren Terrassen des Königsgartens vom Vorplatz trennte, ein dumpfes Grollen, daraus sich zuweilen armselige, dünne Stimmchen hinaufschwangen, als würden sie stöhnen oder schreien. Pilatus zog eine Kapuze über seinen schon etwas kahl gewordenen Kopf und begann mit der Unterredung. Pilatus sagte, er habe den Fall des Jeschua Hanosri untersucht und das gefällte Todesurteil bestätigt. Und somit werden dem Scharfrichter heute drei Räuber zur Hinrichtung übergeben. Dismas, Gestas, Baraban. Und außerdem noch dieser Jeschua Hanosri. Die ersten zwei, die versucht hatten, das Volk zum Aufruhr gegen Cäsar anzustacheln, wurden von der römischen Macht im Kampf gefangen genommen, befinden sich folglich in der Gewalt des Statthalters und werden nicht Gegenstand der Unterhaltung sein. Die beiden anderen jedoch, Baraban und Hanosri, wurden von der örtlichen Macht ergriffen und daraufhin vom Synedrion verurteilt. Dem Gesetz entsprechend, dem Brauch entsprechend, wird zu Ehren der heutigen großen Pessachfeier einem von beiden die Freiheit geschenkt. Darum will der Statthalter wissen, welchen der beiden Verbrecher das Synedrion freizulassen gedenkt, Baraban oder Hanosri. Kaiphas senkte den Kopf zum Zeichen, dass er die Frage verstanden hatte, und gab zur Antwort: Das Synedrion bittet für Baraban.
Für Baraban?
Oh, Borgi, Borgi!
Oh!
Oh, ihr Götter, warum straft ihr mich so? За что вы наказываете меня?
Ich muss gestehen, eure Antwort überrascht mich zutiefst. Und ich fürchte, ein Missverständnis liegt vor. In der Tat, die Verbrechen Barabans und Hanosris sind unvergleichlich in ihrer Schwere. Ist letzterer zweifellos ein Irrer, dessen Schuld sich darin erschöpft, widersinnige Reden zu halten, die das Volk in Jerschalaim und an einigen anderen Orten empören, so wird ersterer wesentlich mehr belastet. Nicht nur hat er ganz unverhohlen zur Rebellion aufgerufen, sondern auch noch bei dem Versuch, ihn zu ergreifen, eine Wache getötet. Baraban ist also bei weitem gefährlicher als Hanosri. Nun also? Kaiphas sagte mit leiser, doch fester Stimme, das Synedrion habe den Fall wiederholt geprüft und gebe erneut bekannt, Baraban befreien zu wollen.
Wie? Trotz meiner persönlichen Fürsprache?
Trotz der Fürsprache eines Mannes, der die römische Macht vertritt?
Sag es mir zum dritten Mal, hoher Priester.
Ich sage es gern auch dreimal. Wir lassen Baraban frei. Es war vorbei und alles weitere zwecklos. Hanosri geht fort für immer und niemand kann mehr die schrecklichen, argen Schmerzen des Statthalters heilen. Es ist alles so eng, brachte Pilatus hervor.
Was hat er da gerade gesagt? Wir lassen Baraban frei? Es ist alles so eng, so eng.
Er zerrte mit kalter, feuchter Hand an der Kragenschnalle. Sie fiel in den Sand. Es ist ja auch schwül, erwiderte Kaiphas. ohne den Blick von des Statthalters rot angelaufenem Gesicht abzuwenden. Irgendwo tobt ein Gewitter. »Nein«, sagte Pilatus, »es ist nicht die Schwüle. Mit dir, Kaiphas, erscheint mir alles so eng. Gib gut auf dich Acht, hoher Priester.« »Was höre ich da, Statthalter?« sprach Kaiphas ruhig und stolz. »Du drohst mir nach einem gefällten Urteil, welches du selber bestätigst? Vom römischen Statthalter sind wir gewohnt, dass er seine Worte sorgfältig wägt, bevor er sie laut verkündet. Nicht, dass uns jemand belauscht, Hegemon.« Pilatus blickte den hohen Priester mit toten Augen an und fletschte die Zähne, als würde er lächeln.
»Was redest du?«
»Jetzt ist die Reihe an mir, Kaiphas. Ich werde jetzt eine Botschaft entsenden, nicht an den Stellvertreter in Antiochien und auch nicht nach Rom, sondern direkt nach Caprea, zum Kaiser höchstpersönlich. Nicht eine Kohorte wirst du in Jerschalaim erblicken, nicht eine, vielmehr die gesamte Legio Fulminata unter den Mauern der Stadt, dazu die arabischen Reiter. Dann vernimmst du ein gramvolles Zetern und Weheklagen. Dann erinnerst du dich des geretteten Baraban und bereust es, den Philosophen gehängt zu haben mit seiner friedlichen Rede.«
»Kaiphas, jetzt ist die Reihe an mir.«
»Glaubst du, Statthalter, selber dem, was du sagst?« »Wohl kaum. Denn nein, nicht den Frieden. Nicht den Frieden hat uns der Menschenverführer nach Jerschalaim gebracht, und du weißt es genau. Du wolltest ihn deshalb nur freilassen, damit er die Menge verwirrt, die Gebote verspottet und schließlich das Volk euch Römern ans Messer liefert. Doch ich, der hohe Priester von Judäa, will, solange ich lebe, die Gebote vor Lästerung schützen und das Volk hüten.«
»Hörst du, Pilatus? Höre nur hin, Statthalter!«
»Höre nur hin!« Kaiphas schwieg. Und der Statthalter vernahm schon wieder eine Art Meeresrauschen, das an die Mauern des Gartens von Herodes dem Großen herangerollt kam. Dieses Rauschen kroch von unten empor zu des Statthalters Sohlen und bis ans Gesicht. »Hörst du es, Statthalter? Du wirst mir doch nicht erzählen, dass alles hier...« Der hohe Priester hob beide Arme, worauf ihm die dunkle Kapuze vom Haupt glitt. »Das alles sei zu Ehren des elenden Räubers Baraban.« Der Statthalter wischte sich mit der Außenseite der Hand die feuchte und kalte Stirn, blickte zur Erde, dann geblendet zum Himmel und sah, die glühende Kugel stand beinahe schon über seinem Kopf und Kaiphas Schatten lag zusammengeschrumpelt am Löwenschweif. Und leise und gleichgültig sprach er, »Es geht auf den Mittag zu. Wir haben uns von den Worten treiben lassen und sollten stattdessen handeln.« In vornehmen Ausdrücken entschuldigte er sich beim hohen Priester und bat ihn, es sich vorerst dort auf der Bank unter den Magnolien bequem zu machen. Kaiphas verbeugte sich höflich, die Hand aufs Herz gelegt, und blieb im Garten. Pilatus aber kehrte zurück zur Galerie. Da befahl er dem Sekretär, der seiner harrte, den Legaten der Legion, den Tribun der Kohorte, die beiden Mitglieder des Synedrions, sowie den Leiter der Tempelwache in den Garten zu bitten. Dort verkündete er trocken und feierlich in Gegenwart aller, die er zu sehen gewünscht hatte, er bestätige das Todesurteil über Jeschua Hanosri und erkundigte sich bei den Mitgliedern des Synedrions, welchen der Missetäter sie am Leben zu lassen gedächten. Als er die Antwort Baraban hörte, sagte der Statthalter »Bestens« und befahl dem Sekretär, das Ergebnis sofort zu protokollieren. Seine Hand schloss sich fest um die Schnalle, die der Sekretär vom Sand aufgehoben hatte. Nun denn, es ist Zeit. Also, Pilatus bestieg die Tribüne, seine Faust um die Kragenschnalle gepresst. Die Augen zwei dünne Schlitze, wegen der sengenden Sonne? Nein, bloß die Todgeweihten nicht sehen, die gleich nach ihm auf die Tribüne hinaufgeführt werden. Er ließ eine Weile verstreichen, denn er wusste, keine Gewalt bringt die Menge zum Schweigen, wenn sie nicht selbst alles herauslässt, was sich in ihr angestaut hat und sich von allein beruhigt. Und als dieser Augenblick kam, schleuderte der Statthalter seinen rechten Arm hoch hinaus, und sogleich wurde auch das letzte Geräusch von der Menge fortgefegt. »Im Namen des Kaisers«,
»Imenem Kesar Imperator«, »Im Namen des Kaisers«,
»Imenem Kesar Imperator«, »Четверо преступников, арестованных в Иерусалиме за убийство, подстрекательство к мятежу и оскорбление законов и веры, приговорены к позорной казни, повешению на столбах. И эта казнь сейчас совершится на Лысой горе.
An Pfähle sollen sie gehängt werden auf dem kahlen Berg.
Имена преступников?
Die Namen der Verbrecher.
Дисмас,
Гестас,
Варван
и Ганоцри.
Ганоцри. Вот они перед вами. Да, Штизи.
Вот они перед вами.
Da stehen sie vor euch. Doch hingerichtet werden von ihnen nur drei. Dem Gesetz und dem Brauch entsprechend wird der großmütige Kaiser einem dieser Verurteilten auf Empfehlung des kleinen Sinedrions und nach Prüfung seitens der römischen Macht zu Ehren des Pessachfestes sein erbärmliches Leben schenken.
Sein erbärmliches Leben!
Kein Hauch. Kein Ton. Die verhasste Stadt ausgestorben. Nur er allein steht noch da.
Der Name dessen, der jetzt vor euch die Freiheit erlangt, ist...
War denn wirklich alles gesagt? War das alles? Ja, alles.
Bare Rabban!
Pilatus drehte sich um. Schritt über die Tribüne zur Treppe zurück, sah nichts, bis auf die bunten Quadrate des Teppichs unter dem Fuß, um nicht hinzufallen. Pilatus schützte sich vor dem Staub, runzelte unzufrieden die Stirn und schritt weiter zum Tor des Palastgartens, gefolgt vom Legaten, dem Sekretär und seiner Eskorte. Es war um die 10. Stunde des Morgens.
Michail Bulgakov, Meister und Margarita. Aus dem Russischen von Alexander Nitzberg. Erster Teil. Erzähler Michael Rotschopf, Manfred Zapatka. Berlioz, Jens Harzer. Ivan, Milan Peschel. Voland, Thomas Thieme. Sowie Margit Bendokat, Samuel Finzi und Janet Spasova. Komposition Klaus Bulert. Ton und Technik Andreas Meinitzberger, Markus Huber, Susanne Herzig. Regieassistenz Stefanie Ramp. Bearbeitung und Regie Klaus Bulert. Produktion Bayerischer Rundfunk 2014. Redaktion Katharina Agathos, Herbert Kapfer.
Lust auf mehr Hörspiel?
Man warne ihn davor, ungehorsam zu sein.
Weitere Hörspielklassiker finden Sie in unserem Hörspielpool.
Von dieser Freundschaft wusste ich gar nicht, sagte der Direktor.
Welches Spiel treibe ich?
Hörspielpool in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Jede Zeit ist Hörspielzeit.